Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Was ist die Geschichte tausender Museumsartefakte, die in den Depots deutscher und französischer Museen lagern? Ein neuer Fonds bietet Forschenden jetzt die Möglichkeit, diese Frage in Angriff zu nehmen. In Stuttgart hat Herbert Fritsch den Theaterbetrieb aufs Korn genommen mit der Komödie »Das Portal«. Gar nicht witzig allerdings sind die Vorwürfe gegen den Generalintendanten des Theater Erfurt. Er ist mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden. Und ein Zukunftsrat hat Empfehlungen für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgegeben. Auch dazu gleich mehr. Der Jahresanfang ist für viele eine Zeit des Neustarts. Im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb ist es aber manchmal ganz schön schwer, neue Projekte auf den Weg zu bringen und Gelder dafür zu gewinnen. Heute gab es in Berlin im Centre Marc Bloch aber einen Neustart, und zwar für einen deutsch-französischen Fonds, der die Provenienzforschung von Objekten unterstützen soll, die aus Subsahara-Afrika kommen. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie gehört dem wissenschaftlichen Beirat dieses neuen Fonds an und war heute bei der Auftaktveranstaltung dabei. Jetzt ist sie bei uns im Fazitstudio. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Im vergangenen Jahr hatten Sie ein Buch vorgelegt, in dem Sie aufgezeigt haben, wie viele Kulturgüter aus Kamerun in deutschen Museen schlummern, von denen eigentlich niemand weiß, woher sie kommen. Sie sind nicht öffentlich zugänglich und man kennt ihre Geschichte auch gar nicht. Geht es bei dem neuen Fonds genau um solche Objekte?
Das werden wir sehen. Das wissen wir gar nicht. Erstens, dieses eine Buch war ein Projekt mit einer Universität in Kamerun, mit der Universität Chang. Und bei diesem neuen Fonds geht es tatsächlich darum, dass französische Einrichtungen mit Deutschen und mit jeweils einer afrikanischen Universität, mit einem Museum, mit einer sonstigen Gruppierung etwas auf die Beine stellen. Und das Sympathische und aber auch Innovative und Zukunftsweisende an dem Projekt ist, dass es solche Dreieckserforschungen der Vergangenheit und der Zukunft noch nicht gibt. Und dadurch war die Veranstaltung heute auch voller Hoffnung, voller Zukunft, voller Erwartungen. Und es hat Freude gemacht in dieser komplizierten Welt gerade.
Es wird 720.000 Euro pro Jahr für diesen Fonds geben, wenn man dann Dreiecksbeziehungen hat zwischen den Forschenden, also in drei Ländern vermute ich mal, sitzen dann die Forschenden. Sind das besonders aufwendige Projekte oder geht das in der heutigen Zeit alles über Internet problemlos?
Nein, es ist alles problemvoll. Und auch das ist das Schöne, dass man sich mit dieser Verkomplizierung der Erforschung der Vergangenheit, nämlich indem man nicht nur bilateral schaut, wie Frankreich mit ihren oder seinem ehemaligen afrikanischen Kolonien oder Deutschland mit Kamerun, Togo, Namibia, Tansania umgegangen sind und in Zukunft umgehen wollen. Indem man einen Dritten in den Bund nimmt, macht man sich das Leben schwerer. Und dieses Schwere heißt aber auch hoffnungsvoller oder wahrscheinlich etwas, was es noch nicht gegeben hat. Nämlich, dass Europa insgesamt jetzt am kleinen Ehepaar Frankreich-Deutschland schaut, was macht unsere koloniale Vergangenheit aus, was ist gemeinsam, was ist anders. Aber nicht nur das, sondern unsere Erinnerungskultur ist auch eine andere. Frankreich lebt seine postkoloniale Zeit sehr, sehr anders als Deutschland. Das hat gute historische Gründe. Und das alles zusammenbringen zu wollen, hängt weniger vom Geld ab. Das Geld ist natürlich wichtig, Sie haben diese Summen erwähnt, aber vom Willen. Und zwar vom Willen, etwas für die Zukunft zu machen, etwas anders zu gestalten, als es bis jetzt war.
Das heißt also, Wissenschaftler in zum Beispiel Kamerun, aber auch in Deutschland oder Frankreich müssen sich dann überlegen, okay, mich interessiert ein bestimmtes Objekt, und dann müssen sie Kontakt aufnehmen mit ihren Kollegen und sich gemeinsam bewerben.
Exakt. Und das bedeutet eine neue Ethik der Beziehung. Man muss erstmal gucken, okay, wie ticken französische Museen, wie ticken aus französischer Perspektive deutsche Museen. Und schon da sind riesige Unterschiede. Und dann hat man ein oder mehrere Partnerinnen und Partner aus dem afrikanischen Kontinent, die ihre jeweiligen Gewohnheiten, etwa mit Frankreich oder halt mit Deutschland, haben. Und all das wird neu verhandelt. Und in dieser neuen Verhandlung oder von dieser neuen Verhandlung erwarten diejenigen, die dieses Projekt erfunden haben, nämlich das französische Kulturministerium zusammen mit dem deutschen BKM, Kulturministerium, erwarten ganz neue Wege und ganz neue Möglichkeiten der Aufarbeitung.
Können Sie noch etwas über den wissenschaftlichen Beirat sagen? Wie ist der jetzt zusammengesetzt und konnten Sie sich überhaupt schon treffen oder geht das alles jetzt erst los?
Wir haben uns schon getroffen. Der wissenschaftliche Beirat besteht aus deutschen Verantwortlichen von Museen, aber auch von Universitäten, aus französischen Personen aus Museen und Universitäten und aus einem Museumsdirektor und einer Museumsdirektorin aus dem afrikanischen Kontinent, nämlich aus Kamerun und Namibia. Also Kamerun war deutsch und wurde französisch und Namibia war deutsch. Und all das bringt eine sehr spannende, sehr freundschaftliche Dynamik mit sich.
Geht es bei diesem Fonds eigentlich auch darum, Restitutionen vorzubereiten oder ist das völlig unabhängig davon? Geht es erstmal darum, überhaupt die Geschichte der Objekte in den Museen zu erforschen?
Es geht ganz, ganz eng mit dem Restitutionsprojekt zusammen. Solange man nicht über Restitutionen spricht, über diese Möglichkeit, interessiert sich auch überhaupt keiner für die sogenannte Provenienz, also Herkunft oder über die Wege der Objekte. Und aus afrikanischer Perspektive gibt es einen ganz großen Mangel an Transparenz. Sie können nicht sagen, was sie zurückhaben wollen, solange es nicht sichtbar ist. Und diese Unsichtbarkeit, dieses Gespenstige an unseren riesigen, und ich sage unsere jetzt als Deutsche, unsere riesigen afrikanischen Sammlungen sichtbar zu machen, brauchbar zu machen, überhaupt wieder zum Leben zu erwecken, ist sicher ein Ziel dieses Fonds.
Sie engagieren sich seit vielen, vielen Jahren für das Thema Restitution und machen darauf aufmerksam, dass wir da unsere Geschichte noch nicht aufgearbeitet haben. Im vergangenen Sommer gab es so einen Dämpfer in der Debatte um die Rückgaben, nachdem bekannt wurde, dass die Benin-Bronzen, die an Nigeria zurückgegeben worden waren, durch eine Entscheidung des Staatspräsidenten in den Besitz der Königsfamilie gegangen sind. Hat das Ihnen persönlich einen Dämpfer gegeben in Ihrem Engagement oder irgendwas an der Arbeit in der Wissenschaft verändert?
Die Idee zurückzugeben hängt auch damit zusammen, diese Leistung zu erbringen, für uns Europäerinnen und Europäer loszulassen. Also dass wir sagen, wir geben nicht nur materielle Dinge zurück, sondern wir geben auch die sogenannte Deutungshoheit zurück. Wir lassen diejenigen mit ihrem Kulturerbe machen, was sie für richtig halten. Und für mich war es gar kein Dämpfer, sondern genau der Sinn der Restitution, nämlich, dass in den jeweiligen Ländern diese Verhandlungen beginnen, die uns sehr, sehr vertraut sind. Also denken wir nur an unsere Wittelsbacher, Hohenzollern etc. Wir haben diese Verhandlungen hier in Deutschland, in Frankreich sowieso geführt und andere Länder dürfen das auch machen. Und das ist Kulturerbe, nicht nur das Ding an sich, sondern alle diese Gespräche drumherum. Deshalb hat es mich eigentlich gefreut.
Dankeschön, Bénédicte de Savoie, für Ihren Besuch im Studio. Kunsthistorikerin und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des neuen deutsch-französischen Provenienzforschungsfonds zu Kulturgütern aus Subsahara-Afrika. Eine Komödie, die sich das Theater selbst vornimmt, könnte unterhaltsam sein. Deshalb blicken wir jetzt ans Schauspiel Stuttgart. Dort gab es heute eine Uraufführung, inszeniert von Herbert Fritsch. Und der Plot geht so. Ein Generalintendant kämpft um seine Vertragsverlängerung. Deshalb braucht er einen großen Theaterabend und dafür engagiert er einen teuren Jungregisseur, der dann die Gunst der lokalen Kulturpolitik zurückgewinnen soll.
Das Stück handelt von einem in einem See ertrinkenden Kind. Das Kind wird trotz lauter den See umstehender Menschen nicht gerettet. Sie wollen sich die Kleidung nicht nass machen. Kurz bevor man zu begreifen meint, das ist eine Allegorie auf den modernen Menschen, der mit seiner Entscheidung für persönliches Behagen vor all dem die Augen verschließt, was seine vermeintlich passiv-abstrakte Haltung ganz konkret bewirkt. Und man innerlich die Arme verschränken möchte, weil man das als didaktisch empfindet, wird das Stück so lustig, dass man es kaum aushalten kann.
Na, ob das den Job des Generalintendanten dann retten kann? Björn Heyer weiß mehr, er kommt gerade aus der Premiere. Hallo nach Stuttgart.
Ja, hallo, guten Abend.
Die doppelte und dreifache Überdrehung aller Theaterklischees ist im Vorfeld versprochen worden. Was für Theaterklischees sind denn damit gemeint gewesen?
Ja, also es ist ein bombastisches Feuerwerk, eine gigantische Parodie auf den Theaterbetrieb und darüber, wie man über Theater spricht, wie sich die Theatermacher selbst verstehen, wie sie mit dem Publikum interagieren und nicht zuletzt auch über all das, was wir momentan am Theater reflektieren. Ist es zu vogue? Ist es zu elitär? Ist es zu selbstzirkulär? Ist zu viel Machtmissbrauch drin? All das wird eigentlich durch eine gigantische Mühle des Klamauks gedreht. Es ist großartig, ja.
Das Stück heißt ja Portal. Was hat es denn mit diesem Portal auf sich?
Ja, das Portal ist quasi der Text, der von dem Intendanten aufgeführt werden soll. Ja, er wird, Sie hatten es bereits angedeutet, durch Intrigen unterwandert, der Chefdramaturg will seinen Job und so weiter. Aber die Handlung ist eigentlich völlig sekundär, ja. Im Grunde genommen ist es 2 Stunden ein Stillstand ohne, also keine Entwicklung, aber es lebt von der Situationskomik und von dem Text. Ich will vielleicht gerade mal 2, 3 Szenen aufgreifen, die wunderbar veranschaulichen, worum es da so geht. Da sieht man einen Regisseur, der in ganz exzentrischer Attitüde einer Schauspielerin beibringen will, sie jetzt ein Sandwich essen soll. Und er sagt immer zum Beispiel, du hast keinen Bezug mehr zum Sandwich auf archaischer Ebene. oder es wird der Intendant zerreißt den Text eines Autors und sagt, und davor wird gesagt, es sind 100 Seiten Interpunktion, 150 Seiten Publikumsbelehrung und man weiß, das ist jetzt auch Zitat nicht, ist diese Wechsel silbrige Verwechslungskomödie, ist das jetzt eine Persiflage oder ist das eine Hommage? Und man sagt natürlich auch in diesem Betrieb nicht Tschüss, sondern man sagt Tschüss. Ja, also alles ist völlig überzeichnet, ein riesiger Clownshow, wenn man so will, wo dieses Pseudo-Intellektuelle aufgeblasen werden, dieses Pseudo-Intellektuelle Geschwätz, ja, dieser Hurzeffekt, wenn man jetzt so an Kerkeling denkt, wo das wirklich auf die Bühne gebracht wird und man sehr vieles auch wiedererkennt. Es ist sehr leichtfüßig, sehr unterhaltsam und zugleich doch auch immer wieder eine gewissermaßen auch ernsthafte Reflexion über diese große Blase, in der sich natürlich auch der Kulturbetrieb dreht.
Aber ist das wirklich eine Persiflage auf das gegenwärtige Theater? Also wenn Sie jetzt gesagt hätten, das ist das Theater der 70er oder so, aber ich meine, das Theater ist doch heute so vielfältig und auch nicht mehr unbedingt so, naja, so bürgerlich, sag ich mal.
Ja, also ich würde schon sagen, es greift natürlich so insgesamt diese Klischees auf, auch mit solchen Stereotypen wie dieser narzisstische Intendant, dann der Chefdramaturg, bei dem niemand weiß, wofür er überhaupt da ist und was sein Jobprofil ist, der exzentrische Regisseur, die Schauspieler, die sich nicht gesehen fühlen, der Autor, der irgendwie so eingestampft wird, dass er seinen Text nicht wiedererkennt. Das sind natürlich so Momente, die gab es irgendwie schon immer. Aber es wird natürlich intensiv und da erlangt dieses Stück auch jenseits von Klamauk und nackte Kanone-Effekte so eine Tiefe. Es wird eben auch dieser plurale Betrieb reflektiert, der sich nach außen so tolerant gibt und so weltoffen und verständig. Ja, in einer Szene ist der Dramaturg hinter einer jungen Schauspielerin her und er trägt so seine Werte und Normen der Toleranz und der Verständigung vor sich her und legt aber immer wieder seine Hand auf ihre Schulter und sie sagt, sie will das nicht. Ne? Gleichzeitig betont sie hinter jeder maskulinen Form ganz ostentativ das Innen, NachrückerInnen. Und so greift dieses Stück sehr vieles auf, was das Theater heute in der Gesellschaft kritisiert und was aber auch in einem Betrieb, mit der ja auch momentan sehr in der Diskussion steht, Stichwort Machtmissbrauch, Stichwort Geldverschwendung und so weiter. Also hier wirft das Theater auch einen sehr transparenten Blick auf sich selbst und reflektiert seine Pluralität und seine Stellung in der Gesellschaft.
Und was für Bilder findet Fritsch jetzt für den Abend? Also was sieht man auf der Bühne?
Ja, also die Bühne passt natürlich wahnsinnig gut dazu. Wir sehen immer mal wieder so eingeblendete stereometrische Formen. Das erinnert so ein bisschen an Kandinsky, würde ich sagen. Also so abstrakte, moderne Kunst, ja. Dann haben wir eine Klavierspielerin, die wie so ein Harlekin aussieht. Fantastisch, Charlie Casanova, die auch so wie in dieser Hurz-Karikatur von Kerkeling ganz schräge, schrille Töne zu allem spielt. Und alles ist so intellektuell aufgeblasen. Die Schauspieler tragen alle Anzüge, auf denen quasi Züge draufgemalt sind. Ja? Und das unterstreicht diese Scheinwelt, es unterstreicht die Illusionswelt und überhaupt, es ist eine Lichtershow. Manchmal wird der Intendant an Seil über die Bühne hin und her gezogen und man hat so einen Eindruck, es ist jetzt quasi so ein Stromausfall. Ja? Es sind viele Szenen auf der Bühne, alles ein großes Gewirbel. Typisch Herbert Fritsch, muss man sagen, bunt, schrill, ja, eine Kanone an Witz und an Effekten. Ja.
Ein beschwingter Björn Heyer über das Portal am Schauspiel Stuttgart, inszeniert von Herbert Fritsch. Die nächste Aufführung ist am Dienstag um 19:30 Uhr.
Fazit.
Machtmissbrauch am Theater ist gerade schon als Stichwort gefallen. In einer Komödie kann man darüber lachen. Lachen kann ja auch befreiend sein. Aber den Betroffenen am Theater Erfurt ist vermutlich gerade nicht zum Lachen zumute. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt hatte im Oktober Fälle von Übergriffen und Machtmissbrauch am dortigen Theater öffentlich gemacht. Daraufhin wurde ihr gekündigt, weil sie damit aus Sicht der Stadt gegen Dienstanweisungen verstoßen hatte. Die Stadt versprach aber auf Druck vieler Stadträte und der Öffentlichkeit, die Fälle aufzuarbeiten. Das ist mit einem Bericht einer Berliner Kanzlei auch geschehen und der lässt kein gutes Haar an der Spitze des Hauses. Heute nun ist der Generalintendant des Theaters Erfurt, Guy Montavon, mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden. Blanka Weber über die Hintergründe.
Es ist eine Entscheidung getroffen worden, die längst überfällig war.
So fasst Niklas Wasmann, CDU-Stadtrat, das zusammen, was sich seit Wochen anbahnte. Nämlich, wie gehen wir mit dem Intendanten des Theaters Erfurt, Guy Montavon, um? Jetzt also ist klar, die Stadt hat ihn und seine Verwaltungsdirektorin beurlaubt. Zunächst bis Anfang Februar. Man will Zeit gewinnen, überlegen, vermutlich auch, wie es personell weitergehen könnte ohne ihn.
Indem die Stadt sich jetzt entscheidet, tut sie das viel zu spät. Aber die Entscheidung ist richtig, allerdings überfällig.
So Niklas Wasmann. Der Kulturbeigeordnete der Stadt Erfurt, Tobias Knoblich, führte die Gespräche am Morgen zwischen Stadtrat und Stadtspitze und dem Intendanten. Er fasste am frühen Nachmittag die Entscheidung der Stadt so zusammen.
Also ich glaube, wir werden uns einiges anschauen müssen. Aber ansonsten denke ich, ist erstmal alles gesagt in der Situation. Es ist zunächst der Eingriff, der auch in der Luft liegt.
Eine Berliner Kanzlei hatte im Auftrag der Stadt die Vorwürfe aufgearbeitet. Sehr spontan im November begann diese Arbeit nach einer Pressekonferenz. Damals sagte der Oberbürgermeister Andreas Bausewein:
Ich kann Ihnen versichern, dass ich in der Stadtverwaltung Erfurt und allen dazugehörigen Eigenbetrieben keinerlei sexuellen Übergriffe, keinerlei Machtmissbrauch dulden werde.
Das Theater ist ein Eigenbetrieb der Stadt. Der Intendant Guy Montavon ist seit 2002 im Amt und sein Vertrag würde bis 2027 laufen. 180.000 Euro Jahreseinkommen plus einige 1.000 Euro extra pro Spielzeit, wenn er anderswo inszeniert. Doch sein, Zitat, überbordend ausgestatteter Vertrag, wie es nunmehr auch manche Personen der Stadtspitze bezeichnen, war nur ein Punkt, der mehr und mehr für Unmut sorgte. Es waren die Beschwerden von Mitarbeitenden, jetzigen und ehemaligen, über sein Verhalten bei Proben im Umgang mit Künstlerinnen, von Übergriffigkeiten, verbalen Entgleisungen und wenig respektvollem Umgang war die Rede. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Mary Ellen Witz, hatte das im Oktober öffentlich gemacht und den Stein ins Rollen gebracht. Ihr wurde gekündigt. Ein Arbeitsgericht klärt jetzt, ob sie korrekt gehandelt hat oder nicht. Das Ergebnis der Kanzlei, die nun neutral all die Beschwerden aufklären sollte, muss verheerend sein, sagen jene, die es lesen durften. Ein kleiner Kreis von Stadträten. Und wenn es nach Niklas Wasmann geht, müsste das alles eigentlich öffentlich werden.
Wir reden hier über eine Institution, die jedes Jahr mit 26 Millionen Steuergeldern etwa gefördert wird. Das heißt, da ist viel Geld der Bürgerinnen und Bürger drin. Und deswegen haben die auch ein besonderes Anrecht, auch zu erfahren, wie dort die Strukturen sind, was sich dort zuträgt. Und deswegen unter Berücksichtigung des Opferschutzes müsste der Bericht unbedingt veröffentlicht werden, damit wir auch über solche Dinge offen reden können. Und das sollten wir, wenn wir ein gemeinsames Interesse an diesem Theater haben.
Dass der Intendant derzeit und bis jetzt Regie führte in der Opernproduktion Rosalka, sei nur am Rande erwähnt. Manch einer sah das Thema, es geht explizit um Machtmissbrauch, nicht wirklich in guten Händen. Der Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich habe heute mit den Mitarbeitenden des Theaters gesprochen.
Die Debatte heute war durchaus erhitzt.
Eine Sache, so fügt Niklas Wasmann, der CDU-Stadtrat, an, mit kritischem Blick auf den Erfurter Oberbürgermeister, sei ihm noch wichtig. Der Umgang mit der nun ehemaligen Gleichstellungsbeauftragten Mary Ellen Witzmann. Man müsse die Frage stellen:
Hat man hier nicht jemanden zu einem Zeitpunkt und in einer Art und Weise gekündigt, wo man sagen muss, da hat sich die Stadtspitze, hat sich Herr Bausewein wirklich verrannt? Und ich habe auch die Erwartung, dass man da dran geht.
Viele andere haben das auch, denn eines sei klar, sie war die Erste in ihrem Amt, die die Missstände öffentlich machte.
Ohne ihre Aktivitäten hätten wir jetzt nicht diese Transparenz oder zumindest diese Einblicke, die wir jetzt schon haben. Und es hätte auch niemals diese Konsequenzen gegeben. Und ich glaube, es darf auf keinen Fall der Eindruck auch öffentlich entstehen. Und er ist leider entstanden, dass man diejenigen, die aufklären wollen, bestraft und andere Leute eben nicht.
Der nun beurlaubte Intendant ließ unterdessen wissen, dass eine gründliche, fachgerechte Aufklärung wichtig sei und er diese unterstützen wolle. Insbesondere, so Guy Montavon, müssten die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten gewahrt werden.
Blanka Weber über die Beurlaubung des Generalintendanten des Theaters Erfurt, Guy Montavon.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Die Klassikstiftung Weimar hat 7 Briefe von Friedrich Schiller und 5 von dem Dresdner Juristen und Schriftsteller Christian Gottfried Körner aus dem Zeitraum von Juli 1787 bis August 1797 erworben. Das teilte die Stiftung heute in Weimar mit. Körner gilt seit 1784 als einer der vertrautesten und einflussreichsten Freunde und Förderer Schillers. Er ist zudem der Herausgeber der ersten Gesamtausgabe der Werke des Dichters. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Briefe sollen am 1. Februar der Öffentlichkeit erstmals präsentiert werden. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn soll saniert werden. Wie die Stadt mitteilte, wird die Ausstellungshalle 2025 schließen und 2027 wieder eröffnet. In dieser Zeit sollen Kunst- und Ausstellungsprojekte an anderen Orten der Stadt umgesetzt werden. Kalkuliert wird mit Gesamtkosten von rund 35,6 Millionen Euro. Die Stadtverordnetenversammlung muss der Bau- und Finanzierungsvorlage des Magistrats noch zustimmen. Die städtische Kunsthalle Schirn wurde 1986 eröffnet. Nach Angaben der Stadt waren dort seither über 270 Ausstellungen zu sehen mit über 10 Millionen Besuchern. Im Film Girl, You Know It's True spielen Tijan Jai und Elan Ben Ali das Popduo Milli Vanilli. Nun gibt es für beide einen bayerischen Filmpreis. Die Schauspieler seien als beste Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet worden, teilte die Staatskanzlei am Abend in München mit. Die Darstellerpreise gingen an Hanna Herzsprung und Stefan Gorski. In der Kategorie Family Entertainment gewann der Familienfilm Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Alireza Golafschan setzte sich beim Regiepreis durch mit der Komödie 50-50. Den Dokumentarfilmpreis sprach die Jury Steffi Niederzoll zu für 7 Winter in Teheran. Martin Rauhaus bekam den Drehbuchpreis für das sensible Ehedrama Weißt du noch? Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 verliehen. Die Auswahl trifft eine unabhängige Fachjury. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 300.000 Euro verliehen. Mehr als 2 Jahre nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau am Filmset des Westerns Rust kommt Hollywood-Star Alec Baldwin doch noch vor Gericht. Eine Grand Jury klagte den 65-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Helena Hutchins an. Baldwin hat im Oktober 2021 bei einer Drehprobe auf einer Ranch mit einer Waffe hantiert, als sich ein Schuss löste, der die 42-Jährige tötete. Im April vergangenen Jahres ließ die Staatsanwaltschaft die Klage gegen Baldwin zunächst fallen. Später widersprach ein Zweitgutachten Baldwins Darstellung. Demnach muss der Schauspieler, anders als von ihm behauptet, sehr wohl den Abzug der Waffe gedrückt haben, damit sich ein Schuss lösen konnte. Daraufhin ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage wieder aufleben.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die Tanztage Berlin sind das Festival für den Tanznachwuchs der Hauptstadt. 10 Premieren gab es diesmal. Wir hatten ein Fazit auch schon zum Start berichtet. Und heute, am vorletzten Abend, gab es noch einmal 2 Premieren. Zeit also, Bilanz zu ziehen mit unserer Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Sie haben sich jetzt aus der letzten Aufführung des Tages für uns vorzeitig rausgeschlichen. Die läuft gerade noch, aber es ist eine Performance, bei der das Publikum kommen und gehen darf, wie es möchte. Wären Sie denn gerne noch drin geblieben?
Ja, die Show geht ja 3 Stunden des kolumbianischen Künstlers Juan Felipe Amaya González. Sie ist sowas wie Performance, Fest, Ritual, zwischendurch auch Party. Und es war total schön, als das Publikum jetzt gerade in der Pause, als ich rausgehen musste, selbst zum Tanzen aufgefordert wurden. Also wenn ich mehr Ruhe gehabt hätte, wäre ich wirklich gerne drin geblieben. Vielleicht kehre ich auch nochmal zurück jetzt gleich nach der Sendung. Die Performance beschäftigt sich mit dem Salsa als Repräsentation lateinamerikanischer Einwanderer. Einwanderungsidentität, nimmt mythologische Bilder auf, die der Seiser transportiert hat, aber auch eben so einen Kern in der Migrationserfahrung. Drei TänzerInnen auf der Bühne und alles findet in so einem eher offenen Setting statt. Und es ist sehr einladend, nicht immer alles leicht zu lesen, aber manches hat auch ein bisschen plakative Bildlichkeit. Aber ja, doch, ich glaube, ich gehe noch mal ganz neugierig zurück.
Früher am Abend gab es dann noch eine Solo-Performance Absolute Beginners von und mit dem Tänzer Bob Fordane. Was war denn die Grundidee dieses Stückes?
Also laut Programmheft ist der Ausgangspunkt Erinnerung und wie wir Geschichten konstruieren, um uns von Dingen nicht verabschieden zu müssen. Denn wie Rob Fordane im Programm schreibt, ich mag es nicht, mich von Dingen zu verabschieden. Aus meiner Sicht ist das einfach eine total persönliche Arbeit. Es ist ja nicht die ganz allererste choreografische, aber eben eine der ersten choreografischen Arbeiten dieses auch nicht mehr so ganz jungen Tänzers, der eben als Tänzer unheimlich erfahren und wirklich sehr beeindruckend ist, aber als Choreograf eben noch ein Beginner, vielleicht nicht ein absoluter, aber doch ein Beginner. Und für mich ist das Stärkste an diesem Stück wirklich die Bewegungssprache und auch die Bewegungsqualität des Tänzers Rob Fordane. Er hat ja mit den Größen aus der Tanzwelt zusammengearbeitet, William Forsythe, Treadwell Harrell, Constanza Macras. Er hat in großen klassischen Kompanien getanzt, unter anderem am Königlichen Ballett von Flandern und eben mit vielen anderen zeitgenössischen ChoreografInnen. Und das Irre ist, dass all diese Bewegungssprachen und sehr speziellen Ausdrucksformen sich in seinem Körper eingeschrieben haben, also das klassische Erbe, dann das Durchlässige von Forsythe, aber auch das sportliche, wilde, überschäumende von Macras und dann das Fragile von Treadwell Harrell. Und das verbindet er zu was, also ganz speziellem, sehr eigenen, individuellen. Und es ist wirklich wunderbar, ihn tanzen zu sehen. Er hat so viele Nuancen und Tonarten, würde ich mal auch sagen, in der Bewegung, verbindet es auch toll mit der Musik. Also das Stück war jetzt mal eine reine Freude.
Morgen gehen die Tanztage Berlin zu Ende. Es war also der vorletzte Tag. Was hatten Sie denn für einen Eindruck? Bei dem Festival zeigt sich ja auch immer der Zustand der Berliner Tanzszene. Ja, wie ist der Zustand gerade?
Also, was ich über Rob Fordane gesagt habe, ist schon ein bisschen auch symptomatisch, dass überhaupt, was man so en gros beobachten konnte, das Programm hat sich doch sehr professionalisiert. Das mag in diesem Jahr auch damit zu tun haben, dass das Budget der Tanztage durch den Hauptstadtkulturfonds verdoppelt werden konnte. Da merkt man, dass dann eben mehr Geld auch einfach mehr Qualität bedeutet, sehr häufig. 6 von 10 Performances konnten die Tanztage co-produzieren und wir haben eben dann auch mal nicht nur Solo und Soli und Duette gesehen, sondern größere Gruppenproduktionen, außer nur gerade heute Abend, von denen wirklich viele auf einem hohen und sehr gut gearbeiteten Niveau waren. Ich würde sagen, viele sehr auf das körperlich konzentrierte Arbeiten, das Zusammenspiel verschiedener körperlicher Zustände und auch das Changieren eben von verschiedenen Aggregatzuständen. Das war so das, was mir aufgefallen ist.
Jetzt gilt ja in Berlin seit einigen Wochen die Antidiskriminierungsklausel für alle Kultursparten. Wie ist es mit der Tanzszene? Also wird da über das Thema Antirassismus, Antisemitismus und so weiter diskutiert?
Oh mein Gott, eigentlich die ganze Zeit. Ich würde auch sagen, dieses Festival war schon auch ein bisschen überschattet davon. Ich habe jetzt... hätte jetzt noch mal ganze 5 Minuten mindestens, um das alles ausführlich zu erzählen. Aber das Wesentliche ist, dass man eben auf ganz vielen Ebenen eine ganz, ganz große Unsicherheit spürt, zum Teil auch in Uninformiertheit, was diese Klausel eigentlich bedeutet. Das ist ja eben auch ein bisschen das Problem, vor allen Dingen mit der Antisemitismus-Definition der IRA. Ist ja auch schon von großen Kulturorganisationen beklagt worden. Und gerade in der Tanzszene, wo es eben viele KünstlerInnen mit Migrationshintergrund gibt, die nicht Deutsch sprechen, die aus Kontexten kommen, in denen auch über Nahost anders diskutiert wird, da ist die Situation äußerst angespannt. Es hat im Dezember einen Brief gegeben an das Netzwerk der freien Produktionsorte. Da ist eben von dem systematischen Anstieg kultureller Zensur in Deutschland die Rede und der Angst, gecancelt zu werden, wenn man sich mit Palästinensern solidarisch erklärt. Also das ist auch alles ein bisschen krude in der Vermischung der Ebenen. Zum Teil auch ärgerlich für mich gewesen zu sehen, wie die Kultur, ich sag's jetzt mal hart, von pseudo-pro-palästinensischen Aktivistinnen immer wieder gekapert wird, von denen ich persönlich nicht glaube, dass es ihnen immer wirklich um die Palästinenser geht, sondern ganz oft auch einfach ums Recht haben. Das muss ich auch mal loswerden. Und andererseits, und das wiegt viel schwerer, hat der Berliner Kultursenat wirklich absolut nicht gut agiert, delegiert das jetzt alles an die Institutionen. Alles muss hier erklärt werden. Die müssen auf einmal noch Konfliktmanager sein. Also es ist dringend geboten, dass der Senat jetzt das in die Hand nähme und mal runden Tisch einberuft und da einfach Klärung, Aufklärung und wirklich Gespräch reinbringt.
Elisabeth Nehring über die Tanztage Berlin, ganz herzlichen Dank. Ja, und der Diskurs um das Thema Antisemitismus, der trifft auch die Berlinale. Wegen der angeblich zu Israel freundlichen deutschen Haltung im Gazakrieg hat Ayo Zalitaba seine Produktion mit dem Titel Atmospheric Arrivals aus einer Nebenreihe der Berlinale zurückgezogen. Zalitaba stammt aus Ghana und Lesotho und führt Regie bei Filmen. Zalitaba unterstützt eigenen Angaben nach den Boykottaufruf Strike Germany, der sich an internationale Kulturschaffende richtet. Hintergrund ist die deutsche Haltung im Nahostkonflikt. Diesen Boykott, meint Sebastian Engelbrecht, muss die Gesellschaft standhalten.
Antisemitismus ist ein Bann. Was jüdisch ist, muss dem antisemitischen Denken zufolge aus dem Volkskörper ausgesondert werden. Was jüdisch ist, darf nicht existieren. Es ist erstaunlich, dass auch Deutschland als Ganzes jetzt in diesen Bann des Antisemitismus gerät, weil sich die deutsche Bundesregierung wie auch die Regierungen der Bundesländer im Gazakrieg mit größter Klarheit auf die Seite Israels gestellt haben. Schlägt man die Seite Strike Germany im Internet auf, wird die Struktur des Antisemitismus grafisch deutlich. Das Wort Germany ist kurzerhand durchgestrichen. Mit Worten, Deutschland, das Land der Judenfreunde, wird gestrichen, wird ausradiert aus der Welt. Der Bann des Judenhasses wird ausgeweitet auf die, die sich mit Israel solidarisieren. Deutschland unterstütze einen genozidalen Kampf gegen Gaza, heißt es auf der Seite. Deutschland schränke die Meinungsfreiheit ein, jedenfalls wenn es um den Ausdruck der Solidarität mit Palästina gehe. Nun ist der pauschale Streikaufruf gegen Deutschland auf fruchtbaren Boden gefallen. Die bosnische Autorin Lana Bastasic verlässt den S. Fischer Verlag. Die Begründung, der Verlag tritt nach dem Massaker vom 7. Oktober an 1140 Israelis dem neuen antisemitischen und rassistischen Denken und Handeln entgegen. Und Ayo Zalitaba aus Ghana zieht den eigenen Film von der Berlinale zurück, weil Künstler in Deutschland zensiert würden von Institutionen der Kultur und der Regierung. Hintergrund des Aufrufs, den auch Zalitaba unterstützt, ist die Antidiskriminierungsklausel des Berliner Kultursenators Joe Cialo. Er fördert nur noch solche Kulturprojekte, die sich von einem israelbezogenen Antisemitismus distanzieren, wie ihn die IRA, also die International Holocaust Remembrance Alliance, definiert. Wohlgemerkt, der Kultursenator verhängt keine Denkverbote, vielmehr fördert er keine antisemitischen Kulturprojekte mehr. Die Antwort jedenfalls ist die totale und pauschale Negation. Das Ausschließen Deutschlands, die Negation Deutschlands, das Ende jeder Zusammenarbeit. Dieses Prinzip kennen wir von der Israel-Boykott-Kampagne BDS. Sie spricht Israel das Existenzrecht ab und ruft zum Boykott des jüdischen Staates auf. Bei akademischen Institutionen in aller Welt stieß das auf Widerhall. Sie boykottierten liberale israelische Wissenschaftler, nur weil sie jüdische Israelis sind. Nicht etwa israelische Siedler im Westjordanland werden da mit dem Bann belegt, sondern Israel als Ganzes. Das ist der Geist des 7. Oktober. Was jüdisch ist, darf nicht sein. Es muss der Ideologie der Hamas nach vom Erdboden verschwinden. Entsprechend gilt laut dem Aufruf Strike Germany, wer den jüdischen Staat unterstützt, existiert nicht mehr. Deutschland wird mit dem Bann belegt und aus dem Bewusstsein gestrichen. Diese Totalität des Judenhasses ist eines seiner Kennzeichen. Die Antwort darauf muss heißen, dem Antisemitismus und seinen opportunistischen Handlangern müssen Staat und Gesellschaft standhalten. Das Bündnis zwischen Deutschland und Israel war noch nie so fest und so konkret greifbar wie heute. Das hat seinen Sinn. Es geht um nicht weniger als um Israels Existenz in einer seiner größten Krisen. Israels Leben muss verteidigt werden. Auch im Bereich der Kultur.
Sebastian Engelbrecht hat die ersten Folgen des Boykottaufrufs Strike Germany kommentiert. Wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft junge Menschen erreichen, die nur noch digitale Formate hören und sehen? Wie kann er es mit der internationalen Konkurrenz aufnehmen? Also zum Beispiel mit Netflix, Spotify oder Amazon. Wie kann er qualitativ hochwertigen Journalismus anbieten? Und wie kann das alles zusammen dann möglichst trotzdem weniger kosten als bisher? Unter anderem zu diesen Fragen hat ein Zukunftsrat getagt, ein achtköpfiges Expertengremium, einberufen von den Ländern. Jetzt hat er seine Empfehlungen vorgelegt. Und am Telefon ist der Autor, Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch, der uns seine Einschätzung dazu geben kann. Guten Abend.
Hallo, guten Abend, Frau Korbis.
Ich zitiere mal kurz aus dem Bericht. Es soll keine Umbauten im System geben, sondern Umbauten des Systems. Also Mehrfachstrukturen sollen abgebaut werden. Es soll einen stärkeren Fokus aufs Regionale geben und es soll eingespart werden. Sind die Vorschläge revolutionär?
Also wenn ich die ARD wäre, würde ich mir beide Backen und Wangen halten für die Ohrfeigen. Und wenn man ein Expertengremium fragt, was müsste denn da verbessert und verändert werden? Und die Antwort ist, ihr müsst die ARD komplett umbauen. Dann sage ich gute Laune auf dem Lerchenberg. Denn dieser Teil zielt eindeutig darauf, dass das ZDF, das sicherlich nicht zufällig seit Jahren Marktführer in Deutschland ist, im linearen Fernsehen, dass die wohl vieles richtig gemacht haben oder dass sie richtiger strukturiert sind als die föderale und, ja, manche sagen zersplitterte und nicht regierbare, nicht führbare ARD. Das ist schon mal eine sehr deutliche Schlagseite an dem Papier, dass die im Grunde sagen, ja, die ARD soll dem ZDF nachgebaut werden, also mit einer Dachanstalt, und die einzelnen Landessender sollen sich dann auf das Regionale konzentrieren und nichts tun, nichts doppelt tun.
Genau, es soll dann in letzter Konsequenz, so zumindest die Empfehlungen, sollen die Intendanten abgeschafft werden. Man könnte ja auf der einen Seite sagen, ja, das ist natürlich eine Verschlankung der Strukturen, aber das ist auch eine ganz schöne Machtkonzentration. Und das war ja immer das Gegenargument. Deshalb ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja so föderal und vielschichtig strukturiert. Also liegen da nicht auch Gefahren in dieser Machtkonzentration?
Also in der Vorgehensweise, dass es künftig eine Art Medienboard statt eines Rundfunkrats geben soll, das dann für gesellschaftliche Ausgewogenheit steht und überwachen soll, dass die Programmaufträge eingehalten werden, die wählen eine Art Verwaltungsboard, das dann im Wesentlichen aus Profis bestehen soll, also Leuten, die was von Geld und Technik und Amortisationen vielleicht verstehen, und die wiederum kontrollieren die Intendanten oder formerly known as Intendant, dann kollegiale Geschäftsführung. Das ist eine deutliche Vergrößerung der Macht dieses Verwaltungsboards. Und wenn wir überlegen, dass mit zum Gründungszusammenhang für diese Kommission, für diesen Zukunftsrat, die sogenannte RBB-Affäre gehörte, also neben der Gebührendebatte, neben der schwindenden Reichweite linearer Medienangebote, da muss man sagen, im RBB ist das alles nicht nur unter den Augen, sondern unter tätiger Mithilfe der Gremien passiert. Und wenn Gremien versagen, zu sagen, ja, dann brauchen die Gremien mehr Macht, halte ich für eine originelle Antwort. Was hier nicht passiert ist, ist die Forderung, dass zum Beispiel die Belegschaften in den Gremien vertreten werden. Ich bin mir relativ sicher, dass solche Sachen, das Geld verschwindet oder unsachgemäß ausgegeben wird oder Geschäftsluberei betrieben wird, nicht so einfach funktionieren kann, wenn die Belegschaft ein Stimmrecht hat. Denn da sitzen dann Kolleginnen und Kollegen, die wissen, was Radio, was Fernsehen, was online kostet. Und ich lese auch nicht die Forderung, den Redakteurinnenausschuss, der für die Unabhängigkeit, die journalistische Freiheit dessen, was da produziert wird, steht, auch die sollen in diesen Gremien nicht vorkommen. Also das halte ich für eine absolut kurzschlüssige Reaktion. Die Gremien haben versagt, geben wir den Gremien doch mehr Macht.
Ja, auf diesen letzten Punkt hat auch heute nochmal die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redaktionsausschüsse einem Statement hingewiesen und auch gefordert, dass sie in Zukunft mehr Mitsprache erhalten möchten.
Absolut. Das ist also wir haben ja wirklich, also jeder, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also jeder Montanbetrieb hat hier mehr Belegschaftsbeteiligung als die öffentlich-rechtlichen Sender. Und wenn man sich dann die gesellschaftlichen Ideale auf die Fahne schreibt und sagt, Mitbestimmung bei uns nicht, das passt schon lange nicht mehr.
Genau, jetzt haben Sie das Inhaltliche angesprochen. Also inhaltlich soll die Demokratie- und Gemeinwohlorientierung deutlicher und nachdrücklicher im Auftrag formuliert sein, also im Auftrag, den die Sender bekommen werden von den Ländern dann. Und gleichzeitig soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk Gelegenheit bieten, die Menschen mehr zusammenzubringen. Also was bedeutet das eigentlich?
Haken Sie mich nicht. Das sind so 10 Punkte und diese ersten 3 sind absoluter Sonntagsflausch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein ARD-Sender oder im ZDF oder im Deutschlandfunk jemand sitzt und sagt, ich will die Gesellschaft spalten und zerstören. Von daher ist es gut, nochmal an den, wie das Papier auch sagt, Common Ground zu erinnern. Aber Das bleibt doch sehr im Ungefähren. In der Einleitung zu seinen Empfehlungen schreibt dieser Rat, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist ein Kind der Nachkriegszeit. Und ab da, und damit wird so ein bisschen gesagt, naja, die Bedingungen damals, dass man unter dem Schock der Gleichschaltung unter Goebbels, unter der Macht Hugenbergs stand, das gilt wohl nicht mehr und man muss ihn jetzt neu erfinden. Und diesen Schritt tun sie eben nicht, sondern schütten da eine Flausch aus und sagen nicht, Freunde, das Rennen um lineares Fernsehen, um Radio ist gelaufen. Das ist was für Ü60, für die Älteren. Die Generation bis 30 ist verloren und kommt auch nicht zurück zu diesen Medien. Und zwischen den Zielgruppen 30 bis 60 Lebensjahre tobt der Krieg mit den Streamingdiensten. Und wenn wir heute noch mal neu begründen wollten, und manche sagen Goebbels, Hugenberg, das ist doch sehr weit weg, warum wollen wir heute gesellschaftlich kontrollierte Massenmedien haben? Dann müsste in diesen Auftrag für die Öffentlich-Rechtlichen die Digitalisierung auf Platz 1 sehr klar rein. Und da drückt sich diese Sammlung von Empfehlungen schlank aus. Der Angebotsauftrag muss auch die Möglichkeiten der digitalen Partizipation der Gesellschaft und ihrer Akteure in den Blick nehmen. Das klingt wie 1990.
Jetzt sind das ja erstmal nicht bindende Empfehlungen, aber ich vermute trotzdem, dass die Länder diese Empfehlungen in der einen oder anderen Form aufgreifen werden. Also wie viel Chance sehen Sie für die Umsetzung? Und vor allen Dingen, was mich auch noch interessieren würde, dieser Kostenfaktor. Es geht ja schon darum, den Beitrag entweder zu senken oder eventuell nicht zu erhöhen. Was hat das für eine Chance, wenn man jetzt bedenkt, was wir alles besprochen haben, also die Herausforderungen, vor denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht?
Also die Länder werden sich ja je nach politischer Couleur ein bisschen umhören und sagen, findet das, weiß ich nicht, RTL oder ProSieben, finden die es auch gut. Die haben schon gesagt, ja, also mehr Unterscheidbarkeit, den Vorschlag finden sie gut, keine Fixierung auf Quoten, stärkere Überwachung der Auftragserfüllung, also alles, was ARD und ZDF die Luft ein bisschen dünn macht, finden die Privatsender prima. Und dann ist dieses Stichwort Indexierung da. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das der Politik gefällt, weil das eigentlich bedeutet, man koppelt die Rundfunkgebühr zum Beispiel an steigende Lebenshaltungskosten oder an einen, wie auch immer man das messen will, Branchenkostendurchschnitt. Was kostet ein Ü-Wagen, was kostet eine Kamerafrau und was kostet das morgen? Und hat dann eine automatisierte Beitragsanpassung. Und die Politik hat nicht alle Naht lang den schwarzen Peter zu sagen, wir müssen euch wieder die Gebühren erhöhen. Das ist hier in dieser Empfehlung verbunden mit der Idee, die ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, dass nicht mehr vorher berechnet werden soll, was brauchen die unabhängigen gesellschaftlichen Sender, sondern nachher kontrolliert werden soll, habt ihr das denn auch schön gemacht? Das heißt, die Politik würde sich eine Debatte vom Hals schaffen, die Gebührendebatte, und würde sich die nächste drauf schaffen, dass hinterher jede einzelne Parlamentspartei ankommt und sagt, wir sind aber nicht oft genug interviewt worden. Hm. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Idee der Indexierung tatsächlich ein Schritt nach vorne ist.
Der Zukunftsrat hat seine Reformideen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgestellt. Danke, Friedrich Küppersbusch, für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Ja, und die Recherchen des Vereins Korrektiv zum Treffen zwischen Mitgliedern der AfD, der CDU und Rechtsextremen in Potsdam, die haben heute zehntausende Menschen dazu gebracht, gegen Rechtsextremismus auf die Straße zu gehen, zum Beispiel in Hamburg, Bochum und Münster. Teilweise mussten die Demos wegen Überfüllung geschlossen werden. Und auch die Feuilletons von morgen, die Feuilletons der Zeitungen von morgen, beschäftigen sich erneut mit den Recherchen von Korrektiv. Klaus Bukatzky hat sie gelesen.
Der internationale Karlspreis zu Aachen, eine der wichtigsten europäischen Auszeichnungen, geht 2024 an Pinchas Goldschmidt und die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland. Das lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Damit wolle man das Signal setzen, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Europa gehört und in Europa kein Platz für Antisemitismus sein darf, teilte das Karlspreis-Direktorium mit, wie Moritz Baumstieger schreibt. Ein Dialog, ein Austausch zwischen vermeintlich völlig verfeindeten Menschen wird in einem anderen Artikel in der Süddeutschen als die Möglichkeit gesehen, aus dem Schrecken des derzeitigen Krieges herauszukommen. Das einzig Konstruktive wäre jetzt, wenn Juden und Araber, die in Demokratien zusammenleben, aus eigener Kraft ein Bündnis eingingen, fordert die französisch-israelische Soziologin Eva Illus, die zu den weltweit prominentesten Stimmen des linksliberalen Israel zählt, wie die Süddeutsche schreibt. Ein solches Bündnis von Juden und Arabern könnte die unaufschiebbaren Aufgaben ihrer jeweiligen Völker angehen, den Palästinensern zu Würde und politischer Souveränität zu verhelfen, den Gazastreifen wieder aufzubauen, den Antisemitismus zu bekämpfen, die Anziehungskraft jenes religiösen Fundamentalismus zu schwächen, der Frauen im Judentum und im Islam grundlegende Rechte vorenthält. Und wie gehen wir bei uns mit Antisemitismus und anderen Formen des Rassismus um? Ausländer raus ist und bleibt der kleinste gemeinsame Nenner der radikalen Rechten, lesen wir im Spiegel über jenes Treffen im November von verschiedenen AfD-Funktionären, einigen Sympathisanten und Geldgebern sowie ein paar rechtsradikalen Aktivisten, wie Tobias Rapp schreibt. Dabei war Martin Sellner, ein österreichischer Rechtsradikaler und Kopf der sogenannten Identitären Bewegung, einer aktivistischen rechtsradikalen Gruppe. Beim Spiegel kennt man offenbar nicht den Unterschied zwischen Rechtsradikalismus und dem als noch viel gefährlicher eingestuften Rechtsextremismus. Die Aktivisten der Identitären Bewegung gelten laut Einschätzung unseres Verfassungsschutzes klar und eindeutig als Rechtsextremisten. Journalisten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, könnten sich vielleicht mal etwas sachkundiger machen. Und wen möchte der Österreicher Martin Sellner aus Deutschland am besten nach Afrika vertreiben? Es gebe drei Gruppen von Menschen in Deutschland, sagte Sellner, die verschwinden müssten. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Das wirft natürlich interessante Fragen auf. Geht die AfD dann nach Afrika? Was unser Grundgesetz, unsere an den Menschenrechten orientierte Verfassung angeht, ist diese Partei ja wahrlich nicht in unseren Staat assimiliert. Wurde an diesem speziellen Tag in Potsdam schon die AfD-Massenauswanderung geplant? Zur Erholung ein Tipp fürs Wochenende, für alle, die unter vereistem Boden leiden. In wässriger Lösung ausgebracht, lässt Streusalz Eis und Schnee schmelzen und macht so glatte Wege und Straßen wieder passierbar. Es ist jedoch auch umweltschädlich, da es in den Boden sickert und darum vielerorts verboten. Das lesen wir in der Tageszeitung Taz. Vielleicht hilft Einlegewasser aus der Gurkenproduktion, damit hat Niederbayern wohl gute Erfahrungen gemacht.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Sie können uns natürlich jederzeit in der DLF-Audiothek nachhören. Mein Name ist Elena Gorges. Danke fürs Zuhören.